ニッポンコネクション、ジャパニッシュスフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen zum offiziellen Festival-Podcast von Nippon Connection 2025. Es dauert nicht mehr lange, dann wird Frankfurt wieder zur inoffiziellen Filmhauptstadt Japans. Am 27. Mai geht es los und geht bis zum 1. Juni 2025. Und das ist das 25. Nippon Connection Film Festival. Also ein richtig tolles Jubiläum. Es gibt wieder um die 100 Kurz- und Langfilme und mehr als 70 Rahmenveranstaltungen, Kunst, Kultur, Leckereien. Ihr könnt euch das komplette Programm auf nipponconnection.com anschauen. Da könnt ihr auch schon Tickets kaufen. Das solltet ihr auch bald tun. Mein Name ist Thomas Laufersweiler vom Filmpodcast Schöner Denken und ich bin Hardcore-Fan des Festivals. Und ich darf als Host des offiziellen Festival-Podcasts Nippon Connection begleiten. Heute werfen wir einen Blick auf das total tolle Programm von Nippon Connection und mit wem könnte ich das besser machen als mit Florian Hör, dem Kopf des Programmteams des Festivals. Hallo Florian.
Hallo Thomas.
Es gibt ja eine ganze Menge Themen, Schwerpunkte dieses Mal. Lass uns mal anfangen mit Obsessions, From Passion to Madness. Da habt ihr euch ja diesmal einen Themenschwerpunkt genommen, der, ich sag mal, das ist ein weites Feld, oder?
Das ist ein sehr weites Feld, ja. Muss auch so ein bisschen sein, denn wir wollen natürlich auch immer einen Themenschwerpunkt haben, in dem sich sehr viele Filme finden. Und wir legen den Themenschwerpunkt immer fest, bevor es so richtig losgeht mit der Filmauswahl. Das heißt, wir schauen natürlich so ein bisschen, was sind vielleicht erzählerische Trends gerade im japanischen Kino und wo ist es wahrscheinlich, dass man viele gute Filme findet. Und deswegen ist die Wahl auf Obsessions gefallen. Und dass gerade jetzt dieser Themenschwerpunkt ist, finde ich, passt ganz gut, weil der auch, ich sag mal, zu unserem Festivaljubiläum ganz gut passt. Denn wir sind ja auch alle ein bisschen besessen, nämlich vom japanischen Kino. Und Nippon Connection ist vielleicht so ein bisschen Produkt dieser Besessenheit. Und was ich aber persönlich spannend finde an dem Thema Obsessions, Obsessionen, ist, dass das ein sehr universeller Begriff ist. Also wenn ich persönlich das Wort Obsession höre, dann ist das für mich eigentlich erstmal ein negativer Begriff, aber es ist auch ein Begriff, der Positives hervorbringen kann. Und inwiefern das der Fall ist, können wir jetzt ja gleich so ein bisschen anhand einiger Filme uns anschauen.
Es ist ein bisschen immer so die Frage, verliert man die Kontrolle über seine Obsessionen und welche Folgen haben dann die eigenen Obsessionen? Insofern finde ich auch, ist dieser Begriff, der kann positiv oder kann auch negativ sein. Als eine verrückte Sache bin ich gestoßen bei den Obsessionen. Und zwar natürlich eine Kino-Obsession, Kaiju Gai von Junichiro Yagi, von einem Mann, dessen große Obsession ist, endlich mal einen Monsterfilm zu machen und erzählt die Geschichte, wie er endlich diesen Monsterfilm machen kann. Das klingt für mich total schön.
Den Eindruck hatten auch schon andere. Das war tatsächlich der erste Film, der bei uns ausverkauft war. Also, hätte ich nicht unbedingt darauf gewettet, weil das jetzt kein bekannter Regisseur ist, aber japanische Monsterfilme, Kaiju-Filme, kommen eben immer gut an und freut mich natürlich sehr. Und zu diesem Film werden wir auch Besuch haben beim Festival. Also wer diesen Podcast jetzt hört und direkt traurig ist, dass es vielleicht jetzt nicht möglich sein wird, diesen Film zu schauen, man kann natürlich auch mal abends einfach noch sein Glück versuchen. Also manchmal gibt es da noch Restkarten, weil vielleicht Leute, die Tickets gekauft haben, doch nicht kommen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein Film, der, ich sag mal, Obsession eher von ihrer positiven Seite zeigt, nämlich die Obsession für Filme und die, oder für das Filmemachen und die dann dazu führt, dass man sich mit ganzer Leidenschaft auch ins Filmemachen stürzt.
Ich habe noch einen entdeckt, Serpent's Path, da gibt es ja eine neue Verfilmung von Kiyoshi Kurosawa, aber vielleicht sollten wir den Kiyoshi Kurosawa uns nochmal für später aufheben, weil da habt ihr ja diesmal wieder mehrere Und ich bin ja immer der Auffassung, man muss jeden Kiyoshi Kurosawa-Film gucken, den man irgendwie kriegen kann. Aber ich habe auch hier River Returns gesehen. Inwiefern gehört der denn zu den Obsessionen?
Ja, River Returns ist ein Film, der mehr oder weniger zwei Erzählebenen hat. Also es spielt in so einem kleinen Dorf auf dem Land. Es geht um einen Jungen, der sich aufmacht, um quasi einen Geist zu besänftigen. Und das ist der Geist einer Frau, die viele Jahre vorher zu Tode gekommen ist, weil, ich sag mal, eine unglückliche Liebe sich nicht erfüllt hat. Und das war aber nicht ihre Schuld und auch nicht das, die Schuld der Person, die sie sich verliebt hat, sondern eher die Schuld gesellschaftlicher Konventionen und äußerer Zwänge. Da haben wir eben einmal diese obsessive Liebe, aber andererseits eben auch die Obsession mit traditionellen Werten oder gesellschaftlichen Konventionen.
Sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Kann ich sehr empfehlen. Also Masakazu Kaneko ist ein wirklich sehr vielversprechender Filmemacher. Ich wollte jetzt gerade sagen, junger Filmemacher. Also so jung ist er auch wieder nicht, aber er hat noch nicht so viele Filme gemacht. Und dieses Jahr wird er auch zum Festival kommen, was mich sehr freut.
Was sind denn sonst aus dem Bereich Obsessions deiner Highlights?
Ja, da gibt es tatsächlich viele verschiedene. Also ein Film, der auch nochmal so ein bisschen eine positive Seite von Obsessionen zeigt, ist der Film The Solitary Gourmet. Das ist ein, ja, so ein richtiger Wohlfühlfilm, würde ich mal sagen. Das ist die Filmversion einer sehr populären Serie, also die heißt auch The Solitary Gourmet. Basiert tatsächlich auf einem Manga von Jiro Taniguchi und wurde dann als Live-Action-Serie umgesetzt über einen Gourmet, der sehr viel umherreist und leckeres Essen isst und immer wieder auf der Suche ist nach neuen Rezepten. Und dieser Film, da bekommt der Gourmet den Auftrag, nach einem so ein bisschen, ich sag mal, verloren gegangenen Rezept zu suchen. Also der Auftraggeber erinnert sich noch an dieses Rezept aus seiner Kindheit und er kann sich aber nicht mehr so genau erinnern, was die Zutaten sind. Also ein Gericht, das die Mutter immer gemacht hat. Und dann wird eben der Titelheld, der Gourmet, wird dann auf eine Reise geschickt, um dieses Rezept wiederzufinden. Und gerät dann in eine richtige Odyssee und isst währenddessen immer ganz viel leckeres Essen. Und also der ist eben wirklich besessen von gutem Essen und lässt auch keine Gelegenheit aus. Das ist wirklich sehr, sehr charmant erzählt. Es ist jetzt keine große Kinokunst. Es ist einfach ein Film, der Spaß macht. Ich habe den damals beim Tokyo International Film Festival gesehen. Und nachdem ich den gesehen habe, dachte ich gleich, also wenn wir den zeigen, hat er bestimmt gute Chancen auf den Publikumspreis, weil das genauso ein Film ist, der einem mit so einem netten Gefühl zurücklässt und allerdings auch mit Hunger wahrscheinlich. Also deswegen, wir haben extra den Film dann, ich glaube, in die Mittagsvorstellung platziert, damit man dann noch die Möglichkeit hat, direkt danach zu Mittag zu essen.
Also gehört zu den Filmen, wo man auf keinen Fall hungrig reingehen soll. Ich kann mich erinnern, ich glaube, der erste Film, den ich mit Hendrik auf Nippon Connection gesehen habe, war Chief of South Polar. Mm. Und wir sind in den Film hungrig reingegangen. Und das war ja noch drüben im Unigelände und vor dem Raum, in dem der Film gezeigt wurde, wurde dann das Essen angebraten. Das heißt, wir hatten
Hunger. Habt ihr dann die ganze Zeit im Kino gerochen?
Wir haben das leckerste Essen im Kino gerochen, wir haben das leckerste Essen auf der Leinwand gesehen und wir haben Hunger geschoben. Also ein klassischer Anfängerfehler sollte man auf jeden Fall bei diesem Film nicht machen. Aber du hast gesagt, er erinnert sich an ein Essen aus der Kindheit. Ich meine, nichts ist so wertvoll wie Kindheitserinnerungen. Das ist natürlich super.
Ja, dann, wenn es jetzt noch so ein bisschen um die negativen Seiten von Obsessionen geht, wäre zum Beispiel Bushido noch eine Empfehlung, der neue Film von Kazuya Shiraishi, also einer der auf jeden Fall, ich sag mal, prominentesten japanischen Regisseure aktuell und auch so ein bisschen Experte für Genrefilme. Und das ist ein Jidaigeki, also ein Historienfilm, wo es eben unter anderem um diesen Ehrenkodex geht, also der Bushido, Das ist ein Film, der so ein bisschen langsam anfängt als Historiendrama. Es geht viel um Go-Spielen, also diese japanische Schachvariante. Dann aber so allmählich zu einem Rachedrama wird und dementsprechend dann auch eben sich um die Besessenheit von Rache dreht, aber eben auch die Besessenheit mit diesem Ehrenkodex, der ja die Figuren ins Verderben stürzt.
Aber das ist ja dann auch ein Thema, wo man nie müde wird, das neu zu interpretieren.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir sind dann, nachdem die Filmauswahl fertig war, sind wir alle Filme nochmal durchgegangen und haben geschaut, was gehört jetzt wirklich offiziell in den Themenschwerpunkt. Und es waren dann am Ende fast zu viele Filme. Also das gefühlt das halbe Filmprogramm zum Thema Obsessions passt. Und deswegen waren dann so ein paar Filme dabei, wo wir, ich sag mal, ein Auge zugedrückt haben. Also so nach dem Motto, naja, schon ein bisschen Obsessions, aber nicht so sehr Obsessions wie die anderen.
Okay. Also was ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lasse, das sind die zusammengestellten Kurzfilme, Animationskurzfilme, die Kathy Munro Hotez zusammenstellt. Und die widmen sich ja in diesem Jahr auch den Besessenheiten Animated Obsessions, A Selection of Independent Animated Shorts. Das werde ich mir am Sonntag auf jeden Fall anschauen.
Ja, da bin ich ihr auch sehr dankbar. Also ich hatte ihr das erzählt, dass es der Themenschwerpunkt ist und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ein Programm dazu zu kuratieren. Und so japanische Independent-Animationsfilme sind natürlich nicht unbedingt immer so narrativ, sondern teilweise auch einfach sehr abstrakt. Und sie hat die Herausforderung angenommen und das hat mich sehr beeindruckt, dass sie es wirklich geschafft hat, dann ein Programm zu kuratieren. Jetzt nicht bei jedem Film ist es so absolut klar, vielleicht auf den ersten Blick, inwiefern das Thema Obsessionen hier eine Rolle spielt, sondern da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen um die Ecke denken, aber das ist ja gerade das Schöne an diesen Filmen, dadurch, dass sie so ein bisschen abstrakter sind und experimenteller, dass man selbst auch viel hinein interpretieren kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Programm geworden.
Ich weiß nicht, wie Kathy diese ganzen Sachen findet, aber es ist jedes Mal, läuft einem der Kopf über so viele tolle Bilder, künstlerische Ansätze. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, also man muss dazu sagen, Kathy Munro beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit Independent-Animationsfilmen und wohnt inzwischen auch in Japan. Also sie hat früher schon mal in Japan gelebt, dann eine ganze Weile in Deutschland. Das ist dann auch die Zeit gewesen, in der wir sie kennengelernt haben. Und mittlerweile ist sie mit ihrem Mann wieder nach Japan gezogen und hat dort dann eben die Möglichkeit, ganz viele Filmfestivals zu besuchen und hat natürlich so dann einen sehr, sehr guten Einblick in die Animationsfilmszene und kann ganz viele neue Talente entdecken.
Aber Kathy wird nicht da sein, oder?
Leider nicht. Also ist sehr schade, weil sie sehr mit ihrer guten Laune ansteckt und man weiß eigentlich immer, wenn sie im Raum ist, weil man ihr ansteckendes Lachen hört. Und ja, ich bin froh, dass ich sie wenigstens in Japan sehen kann, wenn ich in Japan bin. Aber ja, dem Festival fehlt sie schon.
Wir versuchen sie beim Filmblogger, Filmpodcaster Frühstück am Freitag um 10 Uhr per Handy dazuzuschalten.
Ja, das passt natürlich ganz gut mit der Zeitverschiebung.
Ja, ich glaube, das klappt dann bei ihr auch.
Ja.
Hast du sonst noch bei Obsessions noch Dinge, über die wir auf jeden Fall reden müssen?
Ja, also du hattest es ja schon so am Rande erwähnt, Serpent's Path von Kiyoshi Kurosawa. Wir zeigen dieses Jahr 4 Filme von Kiyoshi Kurosawa. Und Serpent's Path zeigen wir im Grunde genommen 3-mal, denn wir zeigen 2 Varianten des Films. Also die eine läuft nur einmal und die andere Variante des Films läuft dann 2-mal. Einmal Serpent's Path, jetzt der ganz neue. Und das ist ein Film, den Kurosawa in Frankreich gedreht hat, mit größtenteils französischer Besetzung. Und ja, das ist ein Rachedrama. Es geht darum, dass die Tochter des Protagonisten ermordet wurde und er den vermeintlichen Mörder entführt und foltert, um quasi mehr Informationen aus ihm herauszubekommen. Also da haben wir jetzt auch schon die Obsession, Rache zu nehmen, diesen Mord aufzuklären, am Ende ist aber alles anders, als man denkt. Und es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man keine gute Laune hinterher hat, kann ich sagen. So, und diesen Film hat Kurosawa aber schon mal gedreht, nämlich 1998 und in Japan. Das einer seiner frühen Filme. Damals war das, soweit ich mich erinnere, eine Direct-to-Video-Produktion. Der Film, ja, ist auch hervorragend, sehr, sehr düster, also lohnt sich sehr, den anzuschauen. Er hatte dann eben die Möglichkeit, ein Remake zu drehen in Frankreich. Also ihm wurde angeboten, er kann ein Remake von irgendeinem seiner japanischen Filme drehen, und er hat sich dann für diesen Film entschieden. Genau, deswegen, also läuft er in zwei Varianten und insgesamt somit dreimal auf dem Festival.
Die alte Version, die Originalversion, läuft dann im Deutschen Filmmuseum, im dortigen Kino, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ganz genau. Ja. Und das waren jetzt zwei Filme von Kurosawa. Wir zeigen noch zwei andere Filme, nämlich einmal Cloud, das ist auch ein neuer Film von Kurosawa. Und ja, auch ein sehr düsterer Thriller, der so ein bisschen, ich sag mal, satirisch anfängt und dann aber wirklich zu einem sehr düsteren Höllentrip wird, sag ich mal. Ich will da gar nicht so viel verraten. Eigentlich war das jetzt schon zu viel verraten. Einfach ein Film, den man, glaube ich, am besten blind reingeht und sich überraschen lässt. Und dann läuft auch noch Charisma von Kurosawa. Und das ist auch ein älterer Film. Und sowohl der alte Serpent's Path als auch der Charisma, die sind Teil unserer Retrospektive, die wir dieses Jahr kuratiert haben.
Genau, die Retrospektive für das 90er-Jahre-Kino.
Genau, also dazu kann ich ja ein bisschen was erzählen. Die hängt auch mit dem Festivaljubiläum zusammen. Die Retrospektive heißt Turning Point, Japanese Cinema of the 90s. Turning Point deswegen, weil tatsächlich die 90er-Jahre ein Wendepunkt waren für die japanische Filmgeschichte. Also das japanische Kino war ja ganz groß in den 50er Jahren, auch in den 60er Jahren gab internationale Erfolge, gerade sowas wie Rashomon zum Beispiel, der in Venedig ausgezeichnet wurde mit dem Goldenen Löwen. Dann kamen die Filme von Ozu natürlich, viele weitere Filme von Akira Kurosawa, der Rashomon auch gemacht hat, Kenji Misoguchi. Also das war das sogenannte goldene Zeitalter des japanischen Kinos. Dann in den 60er, 70er Jahren gab es dann eine japanische Nouvelle Vague, die auch noch sehr erfolgreich war. Und dann in den 80er Jahren ging es aber so langsam bergab mit japanischen Filmen. Und das änderte sich dann in den 90er Jahren, wo es dann eine Welle an jungen Filmschaffenden gab, die frische Impulse brachten, wie zum Beispiel Kiyoshi Kurosawa, natürlich Takeshi Kitano, Naomi Kawase. Und das sind natürlich jetzt alles Filmschaffende, die heute die großen Namen des japanischen Kinos sind.
Toshiaki Toyoda gehört auch dazu.
Genau. Inwiefern hängt das jetzt mit dem Festivaljubiläum zusammen? Denn also das japanische Kino der 90er ist auch dafür verantwortlich, dass Nippon Connection überhaupt existiert. Denn das waren eben diese qualitativ sehr, sehr hochwertigen Filme, die Marion Klompfers, die Festivalleiterin und Gründerin, dazu bewogen haben, das Festival zu gründen, weil es in dieser Zeit eben so viele gute japanische Filme gab. 2000 war ja die erste Festivalausgabe. Und auch anlässlich des Jubiläums werden dann drei Filme aus dieser Retrospektive, die sind alle aus dem Jahr 1999, nochmal am Campus Bockenheim gezeigt, wo das Festival ja ursprünglich stattfand, bis 2012. Und das ist einmal Wild Zero, dann Hazy Life von Nobuhiro Yamashita, der auch beim Festival da sein wird. Also er war bei der ersten Festivalausgabe und zwischendrin war er auch immer mal wieder da. Letztes Jahr hat er auch den Nippon Cinema Award gewonnen mit Let's Go Karaoke. Da war er aber leider nicht da. Und dieses Jahr hat er es wieder geschafft. Also er kommt da mit dem Animationsfilm Ghost Cat Anzu. Über den hatte ich schon in einer anderen Podcast-Episode gesprochen. Also das heißt, er wird dann seinen ersten Film nochmal präsentieren und eben auch seinen neuesten Film. Und das gleiche auch mit Toshiaki Toyoda. Da wird sein Debütfilm Pornostar laufen und sein neuer Film Transcending Dimensions. Viele haben es sich gewünscht, dass wir nochmal die alte Location bespielen, und jetzt ist es soweit.
Wunderbarer sentimentaler Anlass. Was mir sehr gut gefallen hat, dass ihr nochmal darauf hinweist, dass es eine ganze Menge sehr guter Filme von Regisseurinnen gibt. Und da habt ihr jetzt auch wieder einiges zusammengestellt. Meine große Heldin Miwa Nishikawa ist nicht mit einem neuen Film vertreten. Ich glaube, sie hat auch gar keinen neuen Film gemacht. Aber ihr habt eine ganze Menge anderer starker Filme am Start.
Ja, also dazu muss man erstmal sagen, Miwa Nishikawa hat tatsächlich keinen neuen Film. Sie lässt sich einfach immer sehr, sehr viel Zeit für ihre Filme und recherchiert da ganz viel. Ja. Ich bin natürlich sehr gespannt, was der nächste sein wird. Das sind auf jeden Fall immer herausragende Filme. Aber wie gesagt, da ist der Abstand immer sehr groß. Also eher untypisch, weil ganz viele japanische Filmschaffende drehen teilweise mehrere Filme im Jahr. Siehe Kiyoshi Kurosawa.
Ja.
Aber ja, wir haben dieses Jahr auch viele Filme weiblicher Regisseurinnen im Programm. Wenn man jetzt das Programm sich anschaut und ankreuzt, welche Filme alle von weiblichen Regisseurinnen sind, dann wird man erstmal sagen, das ist aber eine etwas komische Aussage. Also es sind viele Filme von Frauen im Programm. Denn ich sag mal, so vom Verhältnis her sind es eigentlich nicht so viele. Aber dafür, dass wir ein japanisches Filmfestival sind, sind es dann doch viele. Also es ist nämlich leider so, dass die japanische Filmindustrie da, ich sag mal, noch so 1 bis 2 Jahrzehnte hinterherhängt und leider tatsächlich immer noch relativ wenig Frauen in, ich sag mal, höheren Positionen aktiv sind. Und also das sieht man auch in der Animationsfilmindustrie, aber auch im Realfilm. Aber wir zeigen zum Beispiel den neuen Film von Natsuki Seta, die auch schon mit einigen Filmen bei uns im Programm vertreten war, Worlds Apart. Das ist eine Manga-Adaption, aber darunter darf man sich jetzt keinen grell bunten, lauten Film vorstellen, sondern das ist ein ganz ruhiges, langsam, bedächtig erzähltes Drama. Über
Zwei-Personen-Drama, genau.
Ja, genau, es geht um eine junge Frau, die ihre Nichte bei sich aufnimmt, weil die Eltern der Nichte gestorben sind. Mhm. Das ist ein Film, in dem auch wirklich kaum nennenswerte männliche Figuren vorkommen. Also ich hatte neulich nochmal den aktuellen Godzilla gesehen, Godzilla Minus One. Und da ist mir aufgefallen, dass da fast keine nennenswerten weiblichen Figuren vorkommen. Also es gibt eigentlich nur 3 Frauen in dem Film. Eine davon ist ein Baby. Also ja, es zählt dann vielleicht nicht so richtig. Ist auf jeden Fall keine Sprechrolle. Und ja, das ist jetzt eben kein so tolles Beispiel. Aber Worlds Apart, eben ein Film, der von starken Frauenfiguren geprägt ist. Wir zeigen auch, und das freut mich ganz besonders, den neuen Film von Akiko Oku, eine meiner persönlichen Lieblingsregisseurinnen, die ganz viele tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Tremble All You Want. Also das ist tatsächlich einer meiner Allzeit-Favoriten aus den mehr als 10 Jahren Nippon Connection, die ich jetzt schon dabei bin. Aber zum Beispiel auch Marriage Hunting Beauty. Und She Taught Me Serendipity lief letztes Jahr beim Tokyo International Film Festival im Wettbewerb. So ein bisschen untypisch für sie, weil sie hat immer sehr interessante weibliche Hauptfiguren und oft nicht unbedingt so mit 20erinnen, sondern dann schon ein bisschen älter, was eben leider im japanischen Kino auch eher selten ist. Mhm. Und das ist jetzt ein Film mit einer männlichen Hauptfigur, aber eigentlich die interessanten Figuren sind trotzdem die weiblichen Charaktere in diesem Film. Und der Film fängt so ein bisschen an als, ich sag mal, so ein bisschen Liebes-Tragikomödie, wird dann aber zu viel, viel mehr. Und ich will dazu nicht so viel sagen, weil der Film mich sehr kalt erwischt hat, als wir ihn in Japan gesehen haben. Also mir fast so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es war ein bisschen eine Herausforderung, den Programmhefttext zu schreiben für diesen Film, weil man da eigentlich nicht so viel verraten möchte.
Okay, ich verstehe. Dann will ich auch gar nicht weiter in dich dringen, um noch irgendwie mehr rauszufinden. Dann lassen wir uns da mal auch ganz, ganz unbedarft reinfallen.
Ja, ich würde gerne noch einen oder ich sag mal noch zwei Filme vielleicht von weiblichen Regisseurinnen nennen, nämlich einmal den Film Living in Two Worlds von Mipo Oh, eine Regisseurin, die auch schon mehrmals bei Nippon Connection vertreten war. Living in Two Worlds ist ein Film über einen Jungen, der als Kind gehörloser Eltern aufwächst. Und aber er ist selbst nicht gehörlos und ist dann so ein bisschen, also wie der Titel schon sagt, so ein bisschen der Vermittler zwischen zwei Welten. Natürlich ganz anders aufwächst als andere in seinem Alter und so ein bisschen immer hin und her gerissen ist zwischen der Fürsorge zu seinen Eltern, aber auch dem Wunsch, vielleicht doch ein anderes Leben zu führen. Und der Film, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt zum Beispiel nur eine Episode aus seiner Kindheit zeigt, sondern er erzählt viele verschiedene Episoden und macht dann immer größere Zeitsprünge. Also es gibt dann auch verschiedene Schauspieler, die diesen Jungen spielen. Und wir sehen dann eben verschiedene Phasen seines Erwachsenwerdens, wie er sich dann auch zunehmend von seinen Eltern entfremdet. Das ist auch ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, was ich ihm auch abnehme, weil er wirkt sehr authentisch, also die Figuren wirken einfach sehr, sehr realistisch und ja, sehr einfühlsam erzählt, hat mich auch sehr in seinen Bann gezogen und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Und schließlich ein Film, der schon weite Kreise gezogen hat, nämlich Black Box Diaries von Shiori Ito.
Ja.
Das ist ein Film über einen Fall, der schon durch die Medien gegangen ist, bevor dieser Film gemacht wurde. Und zwar ist Shiori Ito eine Journalistin, die vergewaltigt wurde von einem anderen Journalisten und dann vor Gericht ziehen wollte gegen den Täter. Dabei aber das Problem hatte, dass der Täter sehr einflussreich ist und vor allem mit vielen hochrangigen Politikern befreundet ist. Unter anderem Shinzo Abe. Und das heißt also, bei dem Vorgehen gegen diesen Täter auf sehr, sehr harten Widerstand stößt und auch auf viel Druck von außen, also Drohungen, also sie hat dann auch das Land verlassen, ist geflohen ins Vereinigte Königreich, weil sie wirklich attackiert wurde. Und sie hat über ihre Erfahrung hat sie ein Buch geschrieben, Black Box, und später hat sie dann eben basierend auf ihren Erfahrungen diesen Dokumentarfilm gedreht, der auch so ein bisschen eine Art Videotagebuch ist und aber auch dann über die Veröffentlichung des Buchs hinausgeht, also quasi dann auch erzählt, wie es weitergeht. Ja, als ich den Film gesehen habe, ja, musste ich mich erstmal, also ich habe den auch auf der Berlinale gesehen, also nicht auf dem Festival, sondern auf dem Markt, auf dem European Film Market, der parallel zur Berlinale stattfindet. Dann musste ich mir erstmal so für eine halbe Stunde eine ruhige Ecke suchen, um wieder klarzukommen. Also so ein bisschen ein Film, der fast ein bisschen den Glauben an die Menschheit zerstört.
Ja, der auf jeden Fall mal die dunkle, patriarchale Seite von Japan zeigt.
Genau, ja. Also er hat natürlich auch positive Momente. Er ist jetzt nicht völlig deprimierend, zum Glück. Aber es ist schon ziemlich hart, sich diesen Film anzusehen. Und er ist schon auf sehr vielen renommierten Filmfestivals gelaufen. Er wurde auch für einen Oscar nominiert als bester Dokumentarfilm. Hat es dann leider nicht geschafft, aber überhaupt nominiert worden zu sein, ist natürlich schon etwas Großartiges. Und der Produzent des Films, Eric Gnari, wird auch zu Gast sein auf dem Festival, der kein Unbekannter ist, denn der hat ein sehr gutes Händchen für Filme, die er produziert. Und es laufen ganz oft Filme, die er produziert hat, bei uns auf dem Festival. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ihn mögen. Also wir mögen ihn natürlich trotzdem, aber die Filme sind einfach gut. Und ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind dieses Jahr vier Filme im Programm, die er produziert hat.
Na.
Also da lohnt es sich für ihn zu kommen.
Sehr gut. Aber Black Box Diaries, das ist natürlich ein Film, den haben ganz viele auf der Liste. Und wenn man dann auf dem Festival keine Tickets mehr bekommt, dann sind wir aber guten Mutes, wenn der Oscar nominiert war, dass der auch auf anderen Wegen dann auf jeden Fall später noch gesehen werden kann. Auf jeden Fall ein Muss.
Da bin ich ganz optimistisch, dass es die Gelegenheit geben wird. Aber natürlich ist es schöner, ihn im Kino zu sehen.
Absolut. Und
aber wer weiß, vielleicht kommt er in Deutschland auch noch ins Kino.
Ja, nirgendwo ist das Kinoerlebnis für japanische Filme besser als auf Nippon Connection. Jetzt hast du schon She Talked with Serendipity als jetzt, sagen wir mal, als Geheimtipp von dir schon genannt. Aber was sind denn sonst noch deine absoluten Lieblinge? Ich weiß, das ist eine böse Frage, weil viel zu viele exzellente Filme da sind, die du wahrscheinlich alle nennen möchtest, aber so deine ganz persönlichen, subjektiven Lieblinge.
Also es gibt drei Filme. She Taught Me Serendipity ist einer davon. Ich wurde mal vor einer Weile darauf angesprochen, also wenn die Person, die mich darauf angesprochen, das jetzt hört in diesem Podcast, dann viele Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Nämlich, ich wurde darauf angesprochen, mir hat jemand gesagt, Florian, bei den Filmen, die du empfiehlst, da muss man immer weinen. Und ich würde zu gerne dieses Klischee widerlegen, aber tut mir leid, nicht dieses Jahr. Also tatsächlich, leider, es laufen auch ganz viele lustige Filme bei uns auf dem Festival, wie zum Beispiel The Solitary Gumi, über den ich jetzt schon gesprochen habe, oder A Samurai in Time, auch ein sehr, sehr lustiger Film. Aber meine Filme, die sind jetzt tatsächlich meine Filmtipps, sind welche, da sollte man vielleicht doch mal Taschentücher einstecken. She Taught Me Serendipity, habe ich schon genannt. Dann My Sunshine. Das ist ein Coming-of-Age-Drama über zwei Kinder, zwei sehr unterschiedliche Kinder, die gemeinsam die Ambition haben, EiskunstläuferInnen zu werden. Und von einem schwulen Trainer begleitet werden. Das ist einerseits ein sehr herzerwärmender Film, andererseits eben aber auch ein Film, der schon sehr deprimierend ist, weil es eben auch um Homophobie geht in diesem Film und so auch ein bisschen wieder an der japanischen Gesellschaft zweifeln lässt. Und es ist aber vor allem auch ein ganz wunderbar inszenierter Film. Also das ist wahrscheinlich der am schönsten aussehende Film des Festivals. Also der Regisseur Hiroshi Okuyama war selbst auch Kameramann und ich dachte, als ich den Film gesehen habe, dass der Film analog gedreht wurde. Also weil er so aussieht, weil er so eine wunderbar analoge, körnige Optik hat, wurde er aber nicht. Und das Besondere ist, dass der Regisseur mit der Kamera selbst beim Eiskunstlaufen dabei war. Also er war quasi auch auf Schlittschuhen auf der Eislaufbahn. Die Kamera, es gibt Fotos davon, die war dann so an ihm geschnallt und das sorgt dann für so ganz dynamische, bewegliche Bilder. Also wirklich sehr faszinierend anzusehen.
Das ist ja nochmal die nächste Stufe einer Steadicam.
Ja, kann man so sagen, ja, genau. Und der lief übrigens auch in Cannes, der Film, letztes Jahr. Okuyama wird schon so ein bisschen als der nächste Ryusuke Hamaguchi gehandelt. Also wirklich ein sehr vielversprechendes Talent. Nur mit dem Unterschied, dass seine Filme viel kürzer sind. Also My Sunshine ist, glaube ich, auch einer der kürzesten Filme auf dem Festival. Also mit 90 Minuten, sehr verhältnismäßig schon kurz für einen japanischen Film. Also gefühlt hat er noch gar nicht richtig angefangen, ist er wieder vorbei, wenn man ihn vergleicht mit Filmen wie In This Corner and Other Corners of the World, der einer der längsten Filme ist auf dem Festival dieses Jahr. Und dann gibt es noch einen dritten Film und das ist vielleicht der Favorit. Also wenn ich mich auf einen von drei festlegen müsste, dann wäre das vielleicht mein Highlight und zwar Super Happy Forever. Super Happy Forever ist ein ganz langsam erzähltes Drama, in dem es auch um eine Obsession geht, nämlich die Obsession mit Trauer. Es geht um einen jungen Mann, der an einen Badeort zurückkehrt, an dem er seine ganz junge und sehr plötzlich verstorbene Frau kennengelernt hat und geht so ein bisschen nochmal die Station dieses Kennenlernens ab, um versucht eben auch einen Abschluss von seiner Trauer zu finden. Und das Besondere an dem Film ist, dass er einerseits eben diese Gegenwart erzählt, also wie er mit der Trauer umgeht an dem Badeort. Gleichzeitig wird in Rückblenden aber auch das Kennenlernen der beiden erzählt. Das heißt also, er erzählt die Vorgeschichte und die Nachgeschichte dieser Ehe der beiden. Und alles, was zwischendrin passiert, das muss man sich dann selbst überlegen. Und das ist ja auch das Schöne am japanischen Kino. Also, dass es oft so Lücken gibt, die man selbst füllen muss. Sowas mag ich sehr. Und Also das ist auch so ein bisschen das, also wenn ich gefragt werde, was ist das Besondere am japanischen Kino, dann sage ich mal ganz gern, dass man nicht alles erklärt bekommt, dass sehr viel offen ist und man so eben die Möglichkeit hat, seinen ganz eigenen Film zu sehen. Ich muss dazu sagen, also das ist ein langsam erzählter Film, aber zumindest für mich wurde er nie langweilig. Also ich habe eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.
Ich habe, glaube ich, im japanischen Kino ja genau richtig.
Ja, also irgendwie, ich sollte mir vielleicht was anderes suchen, so auf Dauer. Also, dass ich so lange ausgehalten habe, ist schon bemerkenswert in dem Fall. Also, das wäre meine wärmste Empfehlung. Ein Film, der vielleicht, ich sag mal so von seiner Beschreibung her, Trauer, langsam und so weiter, nicht alle direkt anspricht, aber ich würde mal sagen, man wird es nicht bereuen, wenn man sich diesen Film anschaut. Und auch dieser Film ist auf sehr vielen Filmfestivals gelaufen in der letzten Zeit. Also, man kann immer ganz gut beobachten, so von allen um die 500 bis 600 japanischen Filme, die im Jahr produziert werden, gibt es immer so eine Handvoll, die dann auf allen internationalen Filmfestivals laufen. Also als ob quasi nur 5 bis 10 japanische Filme im Jahr rauskommen. Mhm. Und das war einer der Filme. Also wenn man sich angeschaut hat auf den internationalen Filmfestivals, welche japanischen Filme laufen so, meistens war Super Happy Forever dabei.
Aber der hört sich schon an, als würde ich eine Stunde von den anderthalb Stunden durchheulen. Also ihr habt, ich habe gerade gesehen, auch den Drehbuchautor Koichi Kubodera dann auch als Gast bei der Deutschlandpremiere.
Genau, also der Regisseur, das hat leider nicht geklappt, der ist nämlich gerade Vater geworden. Aber wir wollten trotzdem einen Gast zu dem Film haben. Und dadurch, dass das so ein gutes Drehbuch ist, bietet sich das dann natürlich an, zumindest mal den Drehbuchautoren einzuladen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gut geschriebener Film. Und ich bin sehr gespannt auf das, was er zu erzählen hat. Wenn er es aus sich rauskitzeln lässt, weiß man immer nicht.
Na gut, lieber Florian. Das bedeutet aber, dass ich jetzt meinen schon bereits veröffentlichten Filmplan nochmal anfassen muss, glaube ich, um da deine, also jetzt Super Happy Forever, ich glaube, der hat mich jetzt schon sehr, sehr überzeugt.
Das ist auch ein sehr schön gefilmter Film. Also ich habe jetzt gerade gesagt, My Sunshine ist vielleicht der bestaussehende Film, aber Super Happy Forever hat auch wirklich sehr, sehr starke Bilder. Und das lohnt sich auf jeden Fall, den auch im Kino zu schauen.
Jetzt haben wir aber, glaube ich, den Leuten echt schon mal eine ganze Menge Tipps aus dem ganzen umfangreichen Programm gegeben. Dann können wir nur empfehlen, geht auf die Seite, kauft die Tickets sofort, weil der Run auf die Tickets wird wieder groß sein. Und das läuft aber alles über die Webseite unproblematisch.
Genau, also man sollte wirklich sich nicht zu viel Zeit lassen. Man sieht es jetzt am Beispiel von Kaiju Guy. Es hat wirklich nicht mal eine Woche gedauert, bis der ausverkauft war. Und also alle, die sagen, ich gehe da mal spontan hin zum Festival und schaue mir dann irgendwas an, könnte natürlich klappen, aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Also wenn man etwas unbedingt schauen möchte, dann besser vorher schon mal nach Tickets schauen. Aber lasst euch trotzdem nicht abschrecken, ja? Also wenn man jetzt erst am Tag vor dem Festival oder am letzten Tag des Festivals draufkommt, ich könnte jetzt mal hingehen, spontan einen Film schauen. Also es könnte durchaus sein, dass es klappt.
Ja.
Aber man darf sich eben nicht darauf verlassen.
Vielen Dank, Florian. Jetzt haben wir doch einen schönen Rundumschlag bekommen und ein bisschen einen Eindruck von der Vielfalt bekommen.
Ja, dir auch vielen Dank.
Die letzte Frage, bevor wir jetzt für diese Folge den Sack zumachen. Wie lange braucht ihr eigentlich von dem ersten Film, den ihr in Erwägung zieht, bis ihr sicher seid, okay, das ist das Programm? Wie lange braucht ihr? Ein halbes Jahr, 3 Monate, 9 Monate? Wie lange arbeitet ihr dran?
Ich würde sagen, so ziemlich genau 6 Monate. Also wir fangen immer so im Oktober an. Wir besuchen ja jedes Jahr das Tokyo International Film Festival. Das ist immer Ende Oktober. Wir schauen schon ein bisschen vorher. Also jetzt den Super Happy Forever hatte ich schon vorher gesehen. Das Programmheft geht immer im April in den Druck. Und bis dahin muss dann natürlich das Filmprogramm feststehen. Ist aber so, dass wir uns am Anfang immer noch ein bisschen mehr Zeit lassen und dann so die Filme so langsam ins Programm kommen. Und dann gegen Ende fällen wir dann ganz viele Entscheidungen auf einmal.
Ich verstehe.
Ja. Aber ja, insgesamt so etwa 6 Monate.
Und ich weiß schon, der Tag, an dem das Programmheft in Druck geht, ist so der Tag, an dem du einmal tief durchatmest, weil dann alles feststeht.
Mitteltief. Es muss ja dann trotzdem noch ganz viel anderes gemacht werden. Also wir nehmen den Podcast jetzt auf, so etwa 2 Wochen vor dem Festival.
Ja.
Und jetzt muss natürlich noch geschaut werden, dass die Gäste alle gut ankommen, zum Beispiel, dass das Festival natürlich ordentlich beworben wird. Also es ist natürlich immer etwas zu tun. Aber natürlich ist es eine große Erleichterung, alle Filme eingetütet zu haben.
Florian, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in Frankfurt. Wir hoffen, dass wir auch viele der Hörer in Frankfurt sehen und dass ihr den Weg zum Festival findet. Ja, ich sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.